Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Wenn es um Vermischtes in den Zeitungen geht, so hat sich, wie es treuen HörerInnen sicherlich nicht entgangen ist, auch ein Artikelformat einen festen Platz in den Tageszeitungen erkämpft, das an anderer Stelle als am Kurbelkasten bezeichnet wurde. In einem zusammenhängenden Text wird von einem Thema, einer Anekdote, einem Ereignis zum nächsten übergeleitet, sodass sich fließend ein Panorama an kleinen und größeren Meldungen entfaltet. Am 19. Mai 1925 veröffentlichte der Hamburger Anzeiger solche Berliner Momentbilder. Die Autorin Dr. Thea Sutoris war eine Hamburger Zahnärztin, die vor allem durch ihren sprechenden Kater Berühmtheit erlangte. Sie taufte ihn auf den Namen Peter Alupka und präsentierte ihn im Zoo und im Zirkus und fertigte auch Schallplattenaufnahmen an. 1918 wurde ihr sensationeller Kater das Opfer der spanischen Grippe. Aber jetzt sind auch wir thematisch abgedriftet. Paula Loy liest für uns die Momentbilder der Hauptstadt.
Berliner Momentbilder von Thea Sutoris. Im Zoo traf der große Tiertransport aus der abessinischen Expedition des Professor Dr. Heck ein. Hauptsächlich Affen, und zwar 5 große Menschenaffen und 75 kleinere Mantelpaviane und so weiter. Bei der Ankunft am Anhalter Bahnhof hatten sie sich viel in ihrer Urwaldsprache zu erzählen. Sie kreischten und ratterten an den Käfigstäben und besahen sich voller Neugierde die neue Residenz. Affen sind seit einiger Zeit besonders interessant für uns, das heißt für das männliche Geschlecht. Durch Plantationen von Affendrüsen wird der Greis zum Jüngling. Professor Woronow erwartet zu diesem Zweck demnächst einen großen Posten Affen. Uns Frauen packt wilde Qual und unruhvoll betrachten wir unser Spiegelbild, aber auch für uns ist der Messias da. Professor Jaworski, Paris, verschafft uns die ewige Jugend durch Bluttransfusionen von 3 Deziliter Blut eines frischen drallen Bauernmädels. Übrigens eine Methode, von der im Mittelalter schon Gebrauch gemacht wurde. Boshafte Leute behaupten nun, dass mit den Affendrüsen auch die Ähnlichkeit übertragen werden könnte. Ein Glück, dass für uns Frauen ein anderes Verjüngungsverfahren existiert, denn die Sorge, affenähnlich zu werden, ließe uns schnell ergrauen. Das heißt, ich werde mir die Affen im Zoo daraufhin mal ansehen. Ob es das Schlimmste wäre? Berlin ist momentan nicht in Berlin. Du Berlin ist in Werder zur Baumblüte oder vielmehr zum Obstweintrinken. Den Blick in Blütenschnee getaucht und auch recht reichlich in das Obstweinglas schauend, so herrscht dann gegen Sonnenuntergang Jubel und Trubel in Werder. Die ernstesten Menschen kehren heim mit einem Affen. Wir leben eben in einer affigen Zeit, das kann man wohl flüstern. Wen immer man trifft, er sucht gerade Kapital. Er stöhnt über die Geldknappheit und zieht den letzten, es ist stets der letzte Rentenmarkschein raus, um erstens ins Kaffeehaus zu eilen und Kaffee zu trinken und zweitens sich eine Zeitung zu kaufen. Nirgends werden so viele Zeitungen gelesen, ich wollte sagen, gekauft, wie in Berlin. Um 10 Uhr früh erscheint das 12-Uhr-Blatt. Um 12 Uhr die BZ. Um 5 Uhr das 8-Uhr-Abendblatt. Am Sonnabendabend Montagausgaben. In dieser seltsamen, hastigen, minutiösen Umstellung geht es fort. Alles eilt hier und überbietet sich. Die Hauptsache ist, dass an jeder Ecke eine Flut von Zeitungen und Magazinen zu haben ist. Es steht wenig Erschütterndes drin. Was könnte den modernen Leser noch gruseln machen? Man kauft hier in Berlin Zeitungen und nachdem man die Überschriften las, steckt man sie in den Mantel und man ist im Bilde. Man kann auch seine Stulle reinwickeln und sich auf eine Bank im Tiergarten setzen. Im Tiergarten ist es jetzt herrlich. Ein Regen erschloss die Blätterknöspchen und machte sie zu Blättchen. Blatt an Blatt, die Vögel jubilieren. Inmitten von Lärm und Verkehr liegt der Tiergarten wie ein stiller Hain, wo die Natur sich nicht verdrängen ließ, sondern sich in starker Betonung behauptet. Es wird jetzt Propaganda gemacht, dass im Norden Berlins mehr Grünes angepflanzt werden soll, damit das Auge des von der Arbeit Heimkehrenden erfreut werde durch das belebende, freudige der Anpflanzungen. Am Kurfürstendamm wogt bei dem herrlichen Wetter, bei diesem Juli-Sonnenschein, eine bunte Menge. Was eine Frau im Frühling träumt, es wurde schon zur Wirklichkeit. Nämlich das Komplett, die lange Jacke und das dazu harmonierende Kleid. Auch die Wahlen sind überstanden. Ich meine nicht die Reichspräsidentenwahl, sondern die des neuen Frühjahrshutes und des farbigen Schuhes. Wenn unsere Großmütter aus der Gruft steigen würden und uns am hellen, lichten Tag mit roten, grünen, blauen Schuhen sähen, dann würden sie mit einem scheuen Blick auf die moderne Frau mit dem Kleid ohne Ärmel, das der Futteranprobe früherer Jahre gleicht, in ihre stille Gruft zurückkehren, um nie wiederzukommen. Und dann die Luftballons in Berlin. Kinder, Erwachsene, selbst Greise ziehen mit solch einem Ballon in allen Farben umher. Die Luxushunde am Kurfürstendamm, sie tragen einen Luftballon am Halsband. Zwei Dackel sah ich neulich mit 4 solchen Ballons. Man musste stehen bleiben, so possierlich wirkt es. Die Hunde des eleganten Berlins. Es ist fast noch mehr darüber zu schreiben als über den Potsdamer Platz, der trotz seines Verkehrsturms noch immer Anlass zu viel Ärger bietet. Der Berliner ist tierlieb. Jeder Dritte schleppt ein Hundevieh oder eine Katze mit sich herum. Ein Herr hat sogar ein kleines dressiertes Eichhörnchen bei sich. Es ist allerliebst, sitzt wohlerzogen in einem Beutelchen und sieht seinen Herren so verständnissinnig an, dass alle Welt, ob im Omnibus oder im Restaurant, das Tierchen entzückend findet. Der Lunapark hat seine Tore geöffnet. Von seinen Herrlichkeiten ist so viel zu berichten, dass wir ihm mal ein besonderes Kapitel widmen müssen. Er liegt mit seinem Lichtermeer oberhalb des Halensees wie ein flimmerndes Märchen. Wenn abends die Raketen des Feuerwerks aufsteigen und die Leuchtkugeln so leise und zart auf den träumenden See gleiten, dann vergessen selbst die Villenbewohner hinter dem See ihren Groll ob des Lärms von Max und Moritz in ihrer Bude, wo sie dauernd vom Apfelbaum geworfen werden mit Getöse. Nun kommt die Zeit, wo der Berliner Kaffee kochen geht in den Grunewald. Uralt und ewig frisch gestrichen prangen die Schilder. Hier können Familien Kaffee kochen. Mit Kind und Kegel landen sie mit Sahne, Kaffee und Kuchen, Schrippen und so weiter. Dann wird heißes Wasser bestellt und Geschirr und man kocht eigenhändig Kaffee. Dann schmeckt er wenigstens. Die dicke Spreewälder-Amme, die mit dem Jüngsten sich dem Zuge anschloss, schnalzte mit der Zunge, wenn sie das braune Gift schlürft. Nirgends bekommt man solchen Kaffee als den im Grunewald selbst gekochten. Auf der Spree schaukeln die Oberländer Kähne. Auch sie erhielten einen neuen Anstrich. Zinnober der Kiel, schwarz der Bug, weiß der Name wie Blücher, Admiral und so weiter. Sie geben der etwas düster durch die Stadt schleichenden Spree ein freundliches Gepräge. Der Traum der Berliner ist jetzt dank der Wohnungskalamitäten ein Holzhaus. Aber wohin stellen? Gar nicht so einfach. Alles hübsch verklausuliert, sonst würde auch bald eine ganze Stadt von Holzhäusern sich auftun. Telefon? Es ist 11 Uhr abends, während ich dies schreibe. Wer dort? Fährst du morgen mit nach Wannsee? Man kann doch bei der Hitze nicht in Berlin sein. Schreiben? Das kannst du draußen auch noch besser. Mein Boot ist frisch gestrichen. Ich mache noch einige Einwendungen, aber vergebens. Also, morgen 9 Uhr Wannseebahnhof. Der Hörer hängt. Meine Freundin Elli kennt nur den Sport. Es gibt kaum einen Sport, den sie nicht betreibt. Der Berliner lässt überhaupt für Sport alles im Stich. Jetzt hat man neuerdings in Berlin die brachliegenden Bauplätze in der Stadt als Tennisplätze eingerichtet. Ich persönlich wäre ja dafür, dass man lieber baute. Aber die Tennisspieler denken anders. Sie können abends nicht mehr rausfahren zum Spielen, wenn sie von der Arbeit kommen. Und spielen müssen sie noch eine Stunde. Da brauchen sie eben Plätze dringend in der Stadt zwischen grauen Wohnhäusern. Aber ganz gleich, was der Mensch braucht, muss er haben. So hat man diesen dringenden Schrei nach Tennisplätzen abgeholfen. Man muss staunen, wie schnell über Schutt und Asche die sauberen Plätze erstehen mit dem roten Verwaltungszelt in 2 bis 3 Tagen. Noch ein Holzhaus drauf und wenn man nach einer Woche vorbeigeht, ist der Platz so bevölkert, dass man meint, es müsste so sein. Die Badesportler haben dies mit hämischem Neid gesehen. Sie können auch nicht nach Wannsee fahren nach der Arbeit. Und noch viel dringlicher als die schweißerzeugenden Tennisplätze erscheinen ihnen die Schwimmhäuser, die sie für die Stadt beantragen. Mich soll es nicht wundern, wenn nächstens unter den Linden anstatt der reizenden Ausstellungspavillons ein Schwimmhaus steht, damit auch diese Sportler aufhören zu schreien. Da das Schwimmhaus mit all dem gewünschten Komfort noch nicht existiert, werde ich meinen Schwimmhunger morgen in Wannsee stillen. Vorsichtshalber werde ich ein Waschkleid anziehen, falls Ellis frisch gestrichenes Brot noch backt.
Und was sagt der andere sprechende Kater dazu?
Dass sowas, ein Kater, der sprechen kann, das war ein Holleschütz noch nie da.
Ich heiße Mikesch.
Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.